Ja, vielen Dank. Also, es freut mich heute Abend, die Zeit mit euch zu verbringen. Ich hoffe, ihr habt euch auch einige Zeit genommen. Also, wenn wir so auf unser Leben schauen, also das geht euch wahrscheinlich ähnlich wie bei mir, besonders wenn ihr ein bestimmtes Alter erreicht habt. Also, wenn du relativ jung bist, dann hast du ja wenig Zeit, wenig Erfahrung, auf die du schauen kannst. Du hast nur wenige Jahre, auch wenige Jahre, an die du dich aktiv erinnern kannst. Aber wahrscheinlich werdet ihr eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, wie ich auch. Ganz grob gesagt, so eine Binsenweisheit könnte man sagen, es gibt schöne Tage und es gibt schwierige Tage. Und das gilt ja für fast alle Sachen. Also das kann zum Beispiel sein, du hast dir irgendwann mal einen Be Beruf ausgesucht und vielleicht hast du bei diesem Beruf geträumt davon. Also wie toll wird das sein? Also beispielsweise, vielleicht hat der ein oder andere gedacht, ich will Lehrer werden. Ah, das ist ja toll. Da habe ich die Schüler und denen kann ich noch was beibringen. Und die sind auch ganz offen und die wollen lernen und sind begeistert davon. Und dann bist du Lehrer geworden und hast gemerkt, okay, manchmal triffst du tatsächlich Schüler, die sind begeistert und offen. Dann findest du aber in der Klasse auch Schüler, die haben gar keine Lust und die hoffen nur, endlich ist die Stunde zurück, zu Ende. Und die machen noch Unsinn in der Schule. Oder du hast ja vielleicht gedacht, du wirst Dachdecker. Nicht? Hast du gedacht, oh, super in der Natur und in der Freiheit. Und plötzlich merkst du, oh, da ist aber auch ein Chef, der ist sehr stressig. Und du merkst, oh, manchmal ist das aber auch gar nicht so einfach, da auf dem Dach zu stehen und bei Wind und Wetter und so. Und dann merkst du plötzlich auch im Berufsleben, da gibt es positive Seiten und da gibt es stressige, negative Seiten. Das ist manchmal auch ganz schön schwierig. Oder möglicherweise erinnerst du dich noch gut daran, du bist verheiratet oder vielleicht bist du auch noch in einer Phase, wo du erst heiraten willst oder wo du gerade frisch verliebt bist oder deine Ehe planst. Und dann wirst du feststellen, ja, das ist häufig gerade die Paare, die ich bis zur Ehe begleitet habe, war das ganz häufig der Fall und ich habe mich auch darüber gefreut, die waren so richtig verliebt. Und das ist ja auch toll. Das gehört ja mit dazu. Aber manches Mal habe ich mir auch gedacht und Dina auch gesagt, pass auf, also diese große Liebe wird nicht die ganze Ehe immer durchhalten. Viele haben mir das dann nicht geglaubt. Einige der Paare, die ich schon vor längerer Zeit, vor 20 Jahren verheiratet habe, zwischenzeitlich sagen die mir, ja, Michael, du hast recht gehabt, das ist tatsächlich so. Auch Ehe ist toll und wenn man verliebt ist, dann sieht man den anderen manchmal etwas positiver, als das hinterher in der Realität der Fall ist, wo man plötzlich auch mit den schwierigen Seiten des anderen konfrontiert wird. Genauso ähnlich ist es ja, wenn Menschen in den Glauben hineinstarten. Auch da. Viele Menschen, wenn sie in den Glauben hineinstarten, sind euphorisch und sind begeistert. Und das ist toll so. Ihr kennt vielleicht auch solche Leute, die gerade frisch am Anfang des Glaubens sind, oder erinnert euch an die eigene Zeit. Die Bibel spricht dann ja auch manchmal von der ersten Liebe. Das gibt es ja die erste Liebe der Frau gegenüber, also wenn man jetzt heiratet, aber auch erste Liebe Jesus gegenüber. Und wenn du dich an selbst daran erinnerst, ich hoffe, dass du solche Zeit erlebt hast, dass du einfach begeistert warst von Jesus, begeistert war vom Bibellesen, dass du gar nicht genug bekommen konntest, in der Gemeinde zusammen zu sein, mit Geschwistern zusammen zu sein, zu evangelisieren. Und wes das Herz voll ist, geht der Mund über, so nach diesem Maßstab. Und dann ist es häufig so, man ist gläubig und es geht eine Zeit lang voran. Und plötzlich kommen dann auch Zeiten, wo der Glaube gar nicht mehr so gut läuft. Zum Beispiel kommt das dadurch, weil Anfechtung kommt, Schwierigkeiten, Versuchungen. Ich habe jetzt gerade vor einer Woche mit einem jungen Mann gesprochen, den hatte ich auch mitbegleitet, als er zum Glauben gekommen ist und das schon ein paar Jahre her. Und dann sagt er, ja, Michael, jetzt du hast längere Zeit von mir nichts gehört. Ich hatte jetzt gerade 2 Jahre hinter mir, da habe ich den Glauben fast aufgegeben. Keine Gemeinde mehr besucht, nicht mehr in der Bibel gelesen, nicht mehr gebetet. Ich habe gedacht, das stimmt ja alles nicht. Aber jetzt will ich wieder zurück zu Jesus gehen. Also auch so etwas gibt es, Leute, die anfangen und dann später wieder Distanz gewinnen. Irgendwie scheint das alles tot zu sein, nicht mehr so lebendig zu sein. Manchmal ist es so, die großen Erwartungen, die man gehabt hat, haben sich so nicht erfüllt. Plötzlich merkt man, auch als Christ hat man mit Problemen zu tun und Gott antwortet auf Gebete nicht immer so, wie ich mir das im Detail wünsche. Und dann gibt es auch so schwierige Phasen. Und wenn das Leben länger geht, dann gibt es das in allen unseren Lebensbereichen. Phasen, über die wir uns freuen und die sollten wir auch bewusst in Erinnerung behalten. Und Phasen in unserem Leben, wo das schwierig wird. Und diese schwierigen Phasen gilt es auch zu bewältigen. Und häufig sind das gerade Phasen, wo sich dann Glaube bewähren muss. Der muss sich bewähren in der Ehe, bei der Familie, mit der Arbeit, mit der Gemeinde, mit Jesus, mit dem Ehepartner. Bei all diesen Dingen muss sich Glaube und muss sich Beziehung bewähren. Wenn man dann aufgibt, zu früh, dann entsteht nicht dieses Wachstum im Glauben, was Jesus eigentlich erreichen will. Und einige der Dinge, die wir falsch machen können, wenn wir in Krisen und Schwierigkeiten sind. Also Krisen und Schwierigkeiten können ja ausgelöst werden durch Krankheiten zum Beispiel oder durch schwierige Menschen, mit denen wir zu tun haben. Manchmal ist auch die Umgebung, die uns scheinbar so sehr stark beeinflusst und unter Druck setzt. Wahrscheinlich innerhalb des letzten Jahres ging es den meisten von euch so, dass ganz egal, welche Lebensphase ihr gerade durchgemacht habt, dass ihr einfach total unter Druck gesetzt worden seid durch die Umgebung beispielsweise oder gerade mit neuen Corona-Nachrichten. Also manches Mal muss ich ja schon sagen, in der Zwischenzeit nervt es mich fast schon. Egal, wenn ich irgendwann jeden Tag, also ins Internet gehe, meine E-Mails abrufe, erst einmal kommen Nachrichten, was hat Herr Drosten über Corona gesagt? Was hat Frau Merkel über Corona gesagt? Oder fast jeden Tag schickt mir irgendeiner ein Corona-Video von irgendjemandem, das der irgendwo gelesen hat. Manchmal mit Schreckensnachrichten, alles ganz, ganz schlimm. Oder manchmal mit beruhigenden Nachrichten, je nachdem. Und der eine sieht das so und der andere sieht das so. Und jeder meint besser zu wissen, was gerade dran ist. Und das kann manchmal regelrecht frustrieren und niederdrücken. Und wenn du dann noch irgendwo im Herbst oder im Winter bist, wenn das Wetter draußen trübe ist und wenn du nicht so viel raus kannst und du darfst auch gar nicht viel raus und du darfst dich nicht mal mit anderen treffen in großen Gruppen und du darfst dich auch nicht treffen mit deiner Familie oder mit der Gemeinde oder so, dann kann das alles ziemlich niederdrückend und frustrierend sein und einen fertig machen. Also ein Beispiel. Andere Beispiele gibt es natürlich, wenn du jetzt in einer Firma bist und diese Firma steht kurz vor dem Bankrott, weiß ich, weil ihr gerade im Gastgewerbe arbeitet. Also meiner Frau geht das zum Beispiel so. Meine Frau arbeitet ja so teilzeitig, aber selbstständig mit Gästen. Also sie ist Gästeführer. Das heißt ja so Stadtführungen machen in Detmold zum Beispiel oder Führungen machen im Schloss in Brake oder Führungen machen in der Burg in Hornbad Meinberg. Also in der Umgebung macht sie so Führungen. Und da ist jetzt seit Corona so fast gar nichts. Und es ist auch nicht absehbar, wann das wieder kommt. Und dann kommt natürlich auch, dann macht man sich Sorgen. Wie ist das mit der Arbeit? Wird das dauerhaft wegfallen? Wie ist das mit der Begegnung mit anderen Menschen? Natürlich auch, wie ist das mit dem Einkommen? Was kommt denn da rein, wenn man keine Aufträge hat und nicht irgendwo fest angestellt ist? Aber wenn du jetzt beispielsweise im Restaurant arbeitest, ja, dann plötzlich ist auch gar, ist nicht nur so sicher, du bist zwar angestellt, aber wer weiß, ob das Restaurant überleben wird oder ob es schließen wird oder ein anderes Geschäft, wo du möglicherweise arbeitest. Also ich weiß nicht von jedem Einzelnen, was euch in den letzten Wochen und Monaten Sorgen gemacht hat oder durcheinander geschüttelt hat, aber es gibt im Leben immer solche Phasen. Und wenn die im Moment nicht da sind, sei froh darüber, dann ist das nämlich gerade eine Herausforderung, wo du jetzt Kräfte sammeln kannst für die nächste besondere Phase, die dann in deinem Leben kommt, oder wo du deine Beruhigung und Kraft einsetzen kannst, um andere Geschwister zu ermutigen und ihnen beizustehen und für sie zu beten, die gerade in einer schwierigen Phase im Leben stehen. Meistens ist es so, dass wir als geistliche Familie nicht gleichermaßen immer gerade in Krisensituationen sind und in schwierigen Lebenssituationen, sondern dass sich das ein bisschen verteilt. Also neben dem ganzen Corona, zum Beispiel bei uns in der Gemeinde, ist gerade ein Mann, so Mitte 40, hat dann auch mehrere Kinder, natürlich auch Frau, verheiratet. Der hat gerade vor ein paar Wochen die Nachricht bekommen, dass er Leukämie bekommt. Jetzt sind wir intensiv dabei, für ihn zu beten. Und klar, er ist in Behandlung, Chemotherapie. Und jetzt gerade vor 2 Tagen kam dann die Nachricht, und jetzt hat er sich auch noch mit Corona angesteckt. Was ja hier doppelt gefährlich ist, weil wenn er Chemotherapie bekommt, ist ja das Immunsystem sehr geschädigt. Und deshalb kann das Immunsystem sich auch schwerer gegen Corona verteidigen. Ja, und jetzt beten wir doppelt so viel dafür und hoffen, dass Gott den Bruder dort am Leben erhält und dass er dort auch dazu beiträgt, dass er seiner Familie und der Gemeinde und natürlich sich selbst erhalten bleibt. Sowas kann alles noch dazukommen, neben den Nachrichten, die uns außen äußerlich bedrücken. Und wie gesagt, wenn du es im Augenblick nicht hast, es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird auch wieder eine schwierige Phase kommen und bereite dich darauf vor. Du kannst bestimmte Fehler machen in der Vorbereitung. Also den Fehler machen ist zum Beispiel manche Leute, Christen, haben den Fehler, die sagen, mir kann das alles nicht passieren. Die hören von anderen Leuten, die in der Ehekrise sind und dann, ah, mir kann das nicht passieren. Das ist eine ganz große Gefahr. Denn wenn du dann in dem Problem drin bist, dann bist du nicht gut vorbereitet. Du nimmst die Situation nicht richtig ernst. Manchmal lässt man sie auch zu lange schleifen. Das ist ja genau dasselbe wie bei Krankheit. Da meint jemand, weil er ganz gesund ist und weil er immer viel Sport macht und gesund ist, ja, mir können Krankheiten nicht kommen. Und dann kommt die Krankheit und du bist noch viel mehr niedergeschlagen dadurch, weil du es ja nie für möglich gehalten hättest. Oder du bist eben in einer Firma, wo alles gut läuft und plötzlich meldet die Firma Konkurs an und dann bist du so überrascht davon, dass du viel, viel mehr, weil du das gar nicht damit gerechnet hast, viel, viel mehr niedergeschlagen bist und dadurch kaputt wirst. Also das heißt, es ist wichtig, auch im Leben, selbst wenn es gut geht, sich vor Augen zu führen, das wird nicht ewig so bleiben. Das ist kein Pessimismus, das ist einfach Lebenserfahrung, das ist ja auch, was die Bibel uns beschreibt, die also an einigen Stellen sogar ganz deutlich sagt, wenn du Christ bist, kannst du nicht damit rechnen, dass immer alles nur gut und glatt läuft, sondern es werden Schwierigkeiten kommen, hat Jesus ja sogar seinen Jüngern verheißen, wo er sagt, nicht mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Oder wo der Paulus dann aufschreibt, seitdem er Christ ist, im 2. Korintherbrief, was ihm da alles Schwieriges begegnet ist. Aber daneben sind dann natürlich auch Stunden, wo du Glück erlebst, wo du Unterstützung von Geschwistern erlebst, wo Gott dich beschenkt mit einem schönen Urlaub oder mit einer schönen Gemeinschaft oder wo du geistlich richtig auftankst, weil du in der Bibel etwas liest, was deine Seele tröstet, wo du Gott näher kommst. Also das sind Sachen, die man falsch machen kann, indem man nicht vorbereitet ist. Oder was man falsch machen kann, ist die ganze Sache schleifen lassen, auch was geistliche Sachen angeht. Ich brauche das so nicht. Also selbst wenn man geistig im Leben steht, was ich ja für euch alle hoffe, manchmal kann es auch kommen, dass man in einen gewissen geistlichen Traditionalismus reinkommt. Also das heißt, man macht einfach so das, was zum Geistlichen dazugehört, mal in der Bibel lesen, mal beten, mal Gottesdienst besuchen. Aber dann merkt man erst in so geistlichen Krisenphasen, wie tief und wie innig und wie hilfreich die Beziehung zu Jesus wirklich ist. Selbst bei den Menschen, wir haben ja gerade gehört, für den Petrus war es wichtig, auf Jesus zu schauen, auf Jesus zu vertrauen. Und das ist natürlich was ganz Grundlegendes auch für uns alle als Christen. Aber hier kommt es manchmal auch darauf an, wie mache ich das denn? Also wenn ich auf Jesus schaue, was heißt denn das? Also jemand, der nicht gläubig ist, der würde erstmal fragen, hä, was meinst du jetzt? Wo ist Jesus denn? Ich kann ihn ja gar nicht sehen. Also wenn wir sagen, auf Jesus schauen, dann meinen wir ja darauf schauen, was uns in der Bibel von Jesus berichtet wird, zum Beispiel. Oder auch darauf schauen, was haben wir denn in der Vergangenheit mit Jesus schon erlebt? Gerade wenn wir meinen, im Moment ist er uns ziemlich entfernt, im Moment spüren wir ihn nicht so sehr, dann hilft es immer auch in die Vergangenheit hineinzuschauen. Wie ja zum Beispiel auch in deiner Ehe. Wenn du merkst, in der Ehe ist gerade schwierig, dann ist ja auch gut, an die Vergangenheit zu denken, wo war es denn jetzt mal besser, sich daran zu freuen und wieder Perspektive zu bekommen, dass auch in der Ehe es weiter vorangeht und genauso auch in der Beziehung zu Jesus. Oder Kontakt zu haben mit anderen Menschen, die gerade jetzt was mit Jesus erleben und dann zu merken, Jesus ist ja gegenwärtig, auch wenn ich ihn vielleicht im Augenblick nicht so stark spüre. Wenn ich auf Jesus schaue, kommt es natürlich immer auch ein bisschen drauf an, was für ein Jesusbild ich mir gerade gemacht habe. Auch Christen neigen dazu, sich so Bilder von Jesus zu machen. Und wenn das Bilder sind, die Jesus gar nicht entsprechen, wie er sich selbst vorstellt, dann kann es sehr schnell zu Enttäuschungen führen oder dass Jesus weit entfernt zu sein scheint. Also wenn ich mir Jesus vorstelle als der göttliche Richter, der nur ganz genau aufpasst, was ich richtig und falsch mache, dann kann es sehr schnell so sein, dass ich hoffe, dass er gar nicht zu sehr in meinem Leben reinschaut. Weil da, oh, da könnte ja irgendwas sein, was ihm auch so nicht gefällt. Also bitte sehr Jesus nur am Sonntag oder nur in der stillen Zeit oder in der Gebetszeit, aber sonst nicht. Weil ich eher dann Angst und Bedenken vor Jesus habe. Und ein Teil ist Jesus das ja. Ein Teil ist Jesus auch derjenige, der unser Leben schaut und sieht, was falsch ist. Aber das ist eben nicht nur Jesus. Oder wenn ich jetzt Jesus nur vor Augen habe, der mein bester Freund ist, der an meiner Seite ist und mir ständig Trostworte ins Ohr flüstert. Manchmal tut Jesus das, aber eben nicht immer. Manchmal meinen wir, ihn gar nicht richtig zu hören. Und trotzdem ist er ja an unserer Seite und ist immer da, auch wenn wir ihn nicht so deutlich spüren oder hören. Vielleicht ist das eben auch gerade eine Phase, wo er einmal sehen will, wie treu halten wir denn an ihm fest, wenn er nicht unmittelbar für uns spürbar oder sichtbar ist. Das ist ja eine ähnliche Übung, die das Volk Israel auch manchmal gehabt hat. Wenn Jesus unmittelbar da ist, ihnen gerade den Sieg über die Stadt Jericho gibt, ja, dann jubeln sie alle. Was ist dann aber mal, wenn sie mehrere Tage und Wochen durch die Wüste ziehen und nicht gerade die nächste Erfolg vor der Tür steht? Dann war ganz schnell beim Volk Israel, oh, warum hat uns Gott aus Ägypten geführt? Das ist doch alles so schlimm, wo ist er denn? Und das ist dann genau, wir haben nicht darauf geachtet, dass Gott uns nicht immer versprochen hat, auf Rosen gebettet zu sein, alles läuft gut und glatt. Das ist dann eben auch ein falsches Bild von Jesus. Oder wenn ich den Eindruck habe, Jesus müsste ständig alle Schwierigkeiten mir aus dem Weg räumen. Es könnte doch gar nicht sein, dass mir als Christ irgendwas Schlimmes passiert. Und dann passiert mir irgendetwas Schlimmes. Und das kann bei uns als Christen passieren. Und wenn wir die Bibel mal durchgehen, dann merken wir, durch die ganze Geschichte mit den Christen und mit den Gottgläubigen im Alten Testament sind alle möglichen schlimmen Sachen passiert. Christen sind ungerecht ins Gefängnis geworfen worden. Christen wurden ungerecht überfallen und zusammengeschlagen. Christen wurden ungerecht ermordet, ungerecht beschuldigt von anderen, ungerecht von falschen Brüdern verraten und so weiter. Lesen wir nur allein schon im Neuen Testament. Und Gott hat es nicht direkt verhindert. Er hat immer wieder, auch in den Situationen, ist er den Christen beigestanden und darauf sollen wir den Blick richten. Oder manches Mal kann es so sein, wir schauen auf Jesus, aber die Probleme in unserem Leben oder in der Welt, in der Gesellschaft um uns herum werden immer größer. Das heißt, Jesus wird kleiner. Wir wissen zwar, der ist noch da und wir haben auch schon seit der Kinderstunde gelernt, wenn wir schon lange gläubig sind, dass Jesus ja vertrauenswürdig ist. Aber weil wir so sehr auf die Probleme sehen, dann verlieren wir den Blick auf Jesus und verlieren manchmal auch den Mut. Und weil Jesus nicht sofort eingreift und manche Sachen auch länger sich entwickeln lässt, dann ist es so, dass dann wir kleinmütig dabei werden. Und das, was ganz wichtig ist dafür, auch bei dem, also erstmal das, den Beziehung zu Jesus pflegen, ist ja klar, auch das richtige Bild von Jesus zu haben. Denn sonst wäre ich der vielleicht enttäuscht wegen dem falschen Jesusbild. Also, das heißt, wir müssen sehen, was ist denn der Jesus, der in der Bibel drin steht? Ja, das ist der Jesus, der manchmal auch streng ist. Jesus ist der, der manchmal weit entfernt scheint, aber manchmal ganz nah zu spüren ist, nur nicht zu jeder Zeit. Und dann müssen wir von dem einen profitieren und das auf die anderen schwierigen Situationen unseres Lebens übertragen. Was manchmal dazu auch noch helfen kann, ist, dass wir eben nicht nur darauf schauen, was im Moment da ist, sowohl in unserem eigenen Leben, Krankheit, familiäre Belastung, Arbeitsprobleme, Glaubenstradition, sondern dass wir dann darauf schauen, ich habe ja gesagt, im eigenen Leben, wie ist es woanders gewesen, und dass wir auch darauf schauen, wo sind denn andere Menschen, wo uns glaubwürdig berichtet wird, was die mit Jesus erlebt haben. Das kann uns Mut wiedergeben. Jesus ist real, er ist nicht nur irgendeine dogmatische Person, nicht irgendeine Person der lang zurückliegenden Geschichte, sondern er ist ja auch gegenwärtig. Und das können wir aber dadurch feststellen, indem wir sehen, wo haben andere was mit Jesus erlebt, dass wir versuchen, uns bewusst zu zwingen, mal weg von diesen Problemen zu sehen, hin zu dem, der Problemlöser ist. Und umso mehr wir uns dann mit ihm beschäftigen, umso eher fällt es uns leichter, dass die Probleme auch ihren realistischen Hintergrund bekommen, dass sie realistisch groß werden. Und meistens sind sie dann ja kleiner, als wir sie für den Moment halten. Oder gemessen, wenn dich Corona-Nachrichten mal richtig fertig machen, dann musst du dir die Regel machen, nimm dir mal vor, einen ganzen Tag keine Corona-Nachrichten oder zwei oder drei. Nicht sehen, was im Internet ist, egal wie sehr die sich verführen wollen, das anzusehen, dich nicht niederdrücken zu lassen dadurch. Und manchmal bemerkst du dann, auch es gibt so viele Sachen im Alltag, die sind auch losgelöst von Corona, positiv, negativ, müssen gelöst werden. Plötzlich bekommst du auch stärker von Gott den Blick dafür, wie du denn positiv dich gebrauchen lassen kannst von Gott, auch in Zeiten von Corona, ohne ständig damit erschüttert werden, soll man sich impfen, soll man sich nicht impfen, machen die Politiker das richtig, machen sie es falsch, geht die Welt bald unter oder geht sie nicht unter? Und hier müsste man ja auch mit Jesus sagen, was kannst du durch all deine Sorgen deiner Lebenslänge hinzusetzen? Das ist ja in der Bergpredigt Jesu ein ganz wichtiger Hinweis darauf, der uns nämlich deutlich vor Augen führt, unsere Möglichkeit, mit Sorgen die Welt zu verändern, ist ja ganz gering. Wenn wir immer auf die Sorgen schauen, macht uns das einfach nur fertig. Das heißt, wir schauen immer mehr auf die Sorgen, sind immer mehr frustriert. Deshalb kenne ich auch Leute, die ständig nur darauf schauen, was ist jetzt alles in der Gesellschaft schief? Und dann sagen sie, oh, wie schlimm ist das? Wirtschaftliche Probleme, Staatsverschuldung, Corona, Krankheiten, Tote, Bildungsnotstand, Gottlosigkeit in der Gesellschaft, Ehe für alle, antichristliche Züge, was weiß ich. Und möglicherweise haben die Leute, die das sagen, in manchen Punkten ja sogar recht. Aber was bewirken diese ganzen Nachrichten? Diese Nachrichten bewirken immer bei Christen, wenn ich mit ihnen zu tun habe, nicht freudiges Schauen auf Jesus, sondern Frustration. Häufig, dass sie gar nicht mehr so freudig von Jesus erzählen, sondern dass sie nur noch in schlimmeren Farben vor Augen malen, was jetzt vielleicht noch alles als Schlimmes passiert. Und manche Sachen glücklicherweise passieren dann ja gar nicht so schlimm. Aber dann ist dann eine Krise überwunden und dann sieht man schon wieder die nächste Krise, die jetzt kommt. Und da ist es viel wichtiger, dass wir den Blick auf Jesus haben, weil dann bekommen die Probleme ihr realistisches Maß. Wenn wir nur auf die Probleme schauen, nur auf die Nachrichten schauen, die uns aufgedrängt werden, dann wird Jesus dabei immer kleiner und plötzlich unser Vertrauen auf Jesus wird immer kleiner. Und das hängt damit zusammen, wie viel beschäftigen wir uns mit diesen Sachen? Wie viel nehmen wir den Blick Jesu ein, der dann mal so etwas aus Distanz die ganze Sache sieht? Und plötzlich merken wir, all die großen Aktionen der Politiker und der Wissenschaftler sind nicht grundsätzlich schlimm, aber Gottes Macht und Größe ist ja viel, viel mehr. Wenn ich dann zum Beispiel dahin schaue, wie sind Christen umgegangen mit der Pest im Mittelalter? Oder ich hatte da neulich einen Artikel gelesen von Martin Luther, also in der Reformationszeit vor 500 Jahren, dann war auch mal in Wittenberg Pest und wie er dann davon schreibt, wie er damit umgeht. Und dann ist das ganz locker und plötzlich merken wir, ach, das ist ja ganz ähnlich wie heute. Und damals sind noch viel mehr Menschen gestorben und das war noch viel drastischer, wie der Staat darauf reagiert hat. Aber dann sagt er eben auch, ja gut, für die Zeit jetzt, wo die Pest ist, ich will keinen belästigen und auch gar nicht dafür verantwortlich sein, jemanden anzustecken, also bleibe ich mehr zu Hause. Aber wenn jemand meine Hilfe braucht, weil ihm kein anderer hilft, dann bin ich auch gerne bereit hinzugehen, selbst wenn es für mich ein Opfer ist oder wenn ich mich anstecken könnte. Und plötzlich merke ich, ach, der liebe Luther, den ging es für 500 Jahren ja ganz ähnlich als heute. Und damals, wie gesagt, war die Situation noch viel drastischer, weil es kaum irgendwelche medizinischen Hilfen gab und weil prozentual viel mehr Menschen gestorben waren. Und plötzlich kann das ermutigend sein zu merken, ey, meine Probleme sind vielleicht gar nicht so groß, wie ich sie gehalten habe, weil ich zu sehr auf die geschaut habe. Und in manchen Fällen kann es eben auch so sein, dass uns dann hilft, dass wir so einen Blick mal in die weitere Zukunft werfen. Manche Christen leider bleiben auch bei dem Blick in die Gegenwart und in die Zukunft stehen bei all den Leiden, die dann angekündigt werden von Jesus in Matthäus 24 oder in der ganzen Offenbarung, die Zornschalen, Gerichte und so weiter, was da alles ist. Und das ist ja wirklich ziemlich deprimierend. Und dann kann man versuchen, das da wiederzufinden und sagen, oh, bald ist es soweit. Und am liebsten würde man dann sagen, Herr Jesus, nimm mich hier raus und dass ich bloß diese Sachen alle nicht miterlebe. Und wir können ja auch darauf hoffen, dass Jesus uns vorher zu sich nimmt. Aber in der Bibel wird ja auch gesagt, dass es dann Vorwehen gibt, also auch Leiden vorher, bevor dann die eigentliche Endzeit beginnt. Und in denen werden wir als Christen wohl oder übel auch drin sein. Aber wenn ich jetzt nur darauf schaue, das ist ja eigentlich nicht ganz richtig. Also das wäre so ähnlich, als wie jemand, der ein großes Ziel verfolgt, nur auf die kleineren Probleme achtet, die erstmal zu bewältigen sind. Also meinetwegen jemand, der will Arzt werden. Und jetzt denkt er immer nur daran, boah, wie schaffe ich da das Physikum, also eine Prüfung dafür? Oh, das klappt ja gar nicht, alles so schlimm. Manches Mal braucht es für jemanden, der mitten im Lernstress ist, den Blick, was will ich eigentlich erreichen? Was will ich da am Ende mit tun? Wofür mache ich das alles? Das tut Paulus übrigens auch an mehreren Stellen. Dann sagt er nicht, dass ich schon ergriffen habe, sondern dass ich es noch ergreife. Ich strecke mich aus nach dem vorgestreckten Ziel. Das heißt, der hat immer das Ziel im Auge. Der hat nicht nur im Auge, boah, jetzt bin ich gerade eingesperrt worden. Dann würde er auch frustriert sein. Und denken wir, Paulus ist häufiger eingesperrt worden, häufiger ausgepeitscht worden, geschlagen worden, verraten worden. Einmal sitzt er 3 Jahre lang unschuldig im Gefängnis in Caesarea, nachdem er in Jerusalem festgenommen worden ist. Und jetzt ist er nicht nur, dass er auf die Situation schaut, oh, wie schlimm ist das und Gott, warum lässt du das zu? Sondern er schaut darauf, was Gott trotzdem noch tut und was Gott auch mit ihm in der Zukunft noch vorhat und mit der Welt zuvor hat. Und genauso brauchen wir das auch. Manchmal gibt uns das Mut für die Situation, in der wir gerade sind, auch für die Schwierigkeiten, in denen wir gerade sind, wenn wir mal so einen weiteren Blick in die Zukunft werfen. Und biblisch gesehen gibt es hier auch eine Zeit nach der Trübsalzeit. Und da ist es wichtig, dass wir uns daran immer erinnern. Wir leben doch nicht für die Trübsalzeit. Wir leben auch nicht für den Antichristen. Der Antichrist wird kommen, egal was du tun wirst und egal wie viel Angst du hast. Nur du brauchst gar keine Angst zu haben, weil Gott steht ja dahinter. Gott weiß, dass der Antichrist kommt und Gott wird ihm nur so viel Macht einräumen, wie er das will und dann wird er dem ein Ende setzen. Und das Ende ist ja, dass Jesus auftreten wird und darauf sollen wir uns freuen. Und das steht schon in Offenbarung 24. Und er wird am Himmel erscheinen und alle werden ihn sehen und die Engel werden posaunen. Und dann wird er auftreten und wird den Antichristen in seine Schranken weisen. Das heißt, was wir brauchen, ist nicht die Angst vor dem Antichristen, denn gegen Jesus ist der Antichrist gar nichts. Und sobald Jesus sagt Schluss, dann ist auch Schluss, sondern dass wir umso mehr da auch den Blick auf Jesus haben, weil Christen, die immer nur auf die Leiden der Offenbarung oder der Endzeit sehen, die immer nur sehen, was gerade in der Welt schiefläuft, die werden mit der Zeit frustriert und verlieren ihren Blick auf Jesus. Und Jesus ist derjenige, der uns zum 1000-jährigen Reich führen wird und noch viel herrlicher, der wird uns nämlich, da lesen wir ja danach, alle Elemente werden vergehen und dann steht, und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und da möchte ich euch gerade noch einen Abschnitt lesen, so euch das mal vor Augen malen, was uns dann der Apostel Johannes, also auch der Begleiter Jesu, vor Augen malt, mit der Offenbarung Kapitel 21. Offenbarung 21. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr das ja mitlesen. Ich überlese hier nach der Schlachterübersetzung und ich werde euch mal das ganze Kapitel vorlesen. Das ist auch so ein Blick auf Jesus oder sagen wir ein Blick auf die Zukunft, die Jesus für uns vorbereitet hat. Denn da wird Jesus im Mittelpunkt sein. Das ist das, wofür wir eigentlich leben. Also das heißt, das Ferne, das große Ziel, was uns immer wieder motivieren soll, die kleinen Schwierigkeiten in unserem Leben zu überwinden, auch die größeren Schwierigkeiten, und auch den Blick über die Probleme der Gesellschaft, der Politik oder von Kriegen und Seuchen und was weiß ich hinauszubringen, dass wir gerade uns nicht nur davon erschlagen und frustrieren lassen. Ich lese euch das vor, Offenbarung Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgestiegen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle ihre Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe diese Worte, sie sind wahr und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstenden geben aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und die von Gräuel befleckten und die Mörder und die Unzüchtigen und die Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der voll Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatte, die in den sieben letzten Plagen gefüllt waren und redete zu mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht einem köstlichen Edelstein wie ein kristallener Jaspis. Und es hatte eine große, hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel, an den Namen geschrieben stand, nämlich die 12 Stämme der Söhne Israels. Von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore und von Westen 3 Tore. Und die Mauern der Stadt hatten 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauern zu messen. Und die Stadt bildete ein Viereck und ihre Länge war so groß wie ihre Breite. Und er maß die Stadt mit seinem Rohr auf 12.000 Stadien. Und die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und er maß die Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff der Mauer war Jaspis. Und die Stadt war aus reinem Gold, wie Glas. Und die Grundsteine der Mauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Die ersten Grundsteine ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopas, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst und die 12 Tore waren 12 Perlen. Jedes der Tore eine Perle, wie die Stadt der Tore waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Und ein Tempel sah man nicht in ihr und der Herr, ihr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheint, denn die Herrlichkeit Gottes leuchtet um sie und ihr Leuchten ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt ist, noch jemand, der Groll tut oder Lüge, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Ja, längerer Text, aber ich finde es durchaus auch wichtig, mal so im Zusammenhang so ein ganzes biblisches Kapitel anzuschauen. Und hier geht es ja im Kern darum, wie wird denn die Welt aussehen, die Gott am Ende geplant hat? Und wenn ich das Ganze durchlese, ich muss sagen, das, was mich am stärksten beeindruckt, sind gar nicht so sehr die Beschreibungen dieser prächtigen Stadt, obwohl die ja nun wirklich beeindruckend sind und wir da ja noch einen Blick drauf werfen sollten, sondern was mich dann noch viel stärker beeindruckt, das sind gerade diese Verse, wo der Johannes dann schreibt, und Gott wird bei ihnen sein, ihr Gott, also das ist dann Vers 3 und 4 und folgende, und Gott wird abwischen alle ihre Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also das finde ich noch viel stärker berührend und ich glaube, dass das auch der Kern ist. Später bei der Beschreibung des himmlischen Jerusalems ist das ja auch der Höhepunkt dessen, was Johannes beschreibt, wo er dann sagt, und Gott wird in ihrer Mitte sein und das Lamm wird in ihrer Mitte sein, Jesus. Und wir werden eng mit Jesus zusammenleben. Und wir brauchen nicht mal mehr eine Sonne, wir brauchen auch keine Lampen, weil Jesus wird irgendwie scheinen, wie das auch immer genau aussieht. Also das heißt, auch die ganze Stadt wird ja so gläsern sein. Also da steht ja, sie ist aus Gold, aber dann steht, es ist durchsichtiges Gold. Also das heißt, eigentlich ist Gold ja nicht durchsichtig, aber das Licht scheint da hindurch, also irgendwie noch ein ganz anderes Material. Aber es ist ja nicht so sehr die Stadt, die das Begeisternde ist, sondern dass die Welt, die Gott dann schaffen will, für die er uns eigentlich vorgesehen hat und wo wir immer den Blick darauf haben sollten, das ist der Ort, wo wir mit Jesus zusammen sein werden. Das ist das eigentliche Ziel. Nicht die Überwindung von kleineren und größeren Problemen hier auf der Erde. Das sind so Zwischenschritte. Diese Zwischenschritte können wir aber auch leichter gehen, wenn wir das große Ziel vor Augen haben. Also meinetwegen so ähnlich. Du willst ein Gemeindehaus bauen oder dein eigenes Haus. Wenn du dann ab und zu mal den Bauplan anschaust und wenn du dir vorstellst, du sitzt jetzt am Kamin später mit deiner Frau, dann motiviert das manchmal durchzuhalten, sagen, ja, wir bauen das Haus, auch wenn es mal richtig mühsam ist, das auszuschachten oder zu verputzen oder zu mauern oder die Decke zu gießen oder zu sonst was, das ist dann häufig mühsam und häufig sind das viele, viele Stunden und viel Schmerzen und Mühe und aber wenn du den Blick auf das Ziel hast, was du erreichen willst, hilft das dabei. Und genauso ist es hier auch. Unser eigentliches Ziel ist hier nicht, irgendwas hier auf der Erde zu schaffen. Das ist nur so ein Zwischenschritt, sondern unser eigentliches Ziel ist, an dieser Stelle anzukommen, im himmlischen Jerusalem, in der Gegenwart Jesu. Und das wird uns ja hier deutlich beschrieben. Unter anderem finde ich ja beeindruckend, was hier geschrieben steht. Es wird das Ende jeder Krankheit sein, jedes Leiden sein. Wenn wir hier auf der Erde sind, dann ist es ja so, dass Krankheit nicht direkt von uns immer weggenommen wird. Nirgends in der Bibel wird versprochen, dass alle Krankheit für alle Zeiten weggenommen wird. Manche zitieren in dem Zusammenhang gerne Jesaja 53, wo dann steht, er starb für unsere Sünde und er trug unsere Krankheit, was ja auch stimmt. Aber wann werdet ihr nicht mehr von Sünde betroffen sein? In der Ewigkeit bei Jesus. Selbst wenn ihr hier gläubig seid, immer wieder fallt ihr in Sünde, weil der Teufel euch versucht, weil ihr nicht gehorsam genug seid. Wir sind in einer Sünde gekennzeichneten Welt. Unser Körper verfällt, egal wie gläubig du bist. Du wirst irgendwann mal sterben, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Und da merken wir, diese Welt ist eine von Sünde gekennzeichnet. Und deshalb gibt es Kriege und Grausamkeiten und Betrug und Lüge und Krankheit. Das ist eigentlich alles damit zusammen. Aber das ist nicht das letzte Wort Jesu. Und dann kann es uns manchmal motivieren, ich finde es motivierend, den Blick darauf zu richten, was ist das eigentliche Ziel, was Jesus in unserem Leben erstrebt. Und das ist genau das. Und wenn dann sogar noch so dieses Persönliche steht, Gott selbst wird abwischen alle Tränen. All das, warum wir hier auf der Erde manchmal weinen müssen, weil es uns schlecht geht und weil wir unter bestimmten Sachen eben leiden und das auch nicht verändern können. Und Gott sieht das. Und er verändert es nicht immer. Und dass dann aber am Ende wird Gott diese Tränen abwischen. Und dann lesen wir auch noch bei denen, die die Tränen verursacht haben. Da steht eben die Lügner, Mörder, was weiß ich, die Leute, die andere hier auf der Erde haben leiden lassen. Und da steht deutlich, wenn diese Leute keine Vergebung bei Jesus haben, dann werden sie auch für ihre Taten bestraft. Wenn hier auf der Erde kein menschlicher Richter sie zur Rechenschaft zieht, dann in der Ewigkeit wird Gott sie bestrafen, steht da deutlich. Derer ist der Ort, der feurige Pfuhl, der See, in dem es immer brennt. Das ist auch eine Perspektive, die wir brauchen. Weil manchmal können wir sonst auf der Erde den Eindruck haben, bist du rücksichtslos genug, dann ist es nur ein Vorteil. Die Gewalthaber, die Betrüger setzen sich irgendwo durch. Irdisch scheint es manchmal so. Und irdisch geht es ihnen manchmal besser als den Ehrlichen. Aber hier macht uns Gott deutlich, denkt daran, das ist nicht das letzte Wort. Manchmal übt Gott schon auf der Erde Gericht und die Leute, die richtig viel angesammelt haben, du beobachtest sie ein paar Jahre später und du merkst, oh, Gesundheit zusammengebrochen, Geld alles wieder verloren, Das ist nicht immer so. Aber manchmal, weil Gott gnädig ist, ruft er die Menschen schon auf der Erde zurecht, damit sie noch umkehren können und ihre Ausrichtung erneuern und verändern können. Das ist dann ja ein Akt der Liebe. Manchmal lässt er sie aber auch so und sie werden erst dann, wenn sie vor dem Thron Gottes stehen, merken, so geht's nicht. Wenn du auf der Erde mit Leiden zu tun hast, ungerecht behandelt worden bist, denk auch daran, Gott hat versprochen, er wird deine Tränen abwischen, auch die Tränen mit Leiden und Krankheit. Und das, was er hier auch verspricht, ist, er wird diejenigen, die dafür schuldig sind, zur Verantwortung ziehen. Wenn Gott hier auf der Erde Leiden und Krankheit zulässt, dann hat das verschiedene Gründe. Manchmal ist es so, es ist einfach die Boshaftigkeit von anderen Menschen, den Gott nicht immer einen Riegel vorschiebt. Manchmal ist es so, er lässt zu, wie bei Hiob, dass der Teufel uns in Schwierigkeiten bringen kann und Gott möchte, dass wir fest an ihm halten. Er soll unser Glaube bewährt werden und Bewährung des Glaubens gibt es leider nur unter Belastung. Ohne Belastung gibt es das nicht. Genau das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich habe dann manche junge Paare getraut und die sagen mir, ach, ich hole vor dir die Sterne vom Himmel, alles wird super laufen. Und ich treffe sie 2, 3 Jahre später und plötzlich, oh, ist nichts mehr von Sternen. Plötzlich ist es so, oh, die merken auch, wie sie sich nerven. Ja, und jetzt muss eben der Glaube und die Liebe gefestigt werden. Das geht auch bei der Liebe Jesus gegenüber. Manchmal ist es auch so, Gott lässt uns in schwierige Situationen kommen, weil wir da ganz konkrete geistliche Sachen lernen können. Dass wir Geduld lernen können, Vertrauen lernen können. Manchmal, dass wir dann erst in der Lage sind, Mitgefühl mit anderen zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es häufig schwer, mich wirklich in die Situation eines anderen hineinzuversetzen, wenn ich die Situation nie ähnlich erlebt habe. Also ich erinnere mich noch gut, wie ich als junger Christ im Krankenhaus war und dann mit anderen Jugendlichen gesungen habe für Kranke, die dort gewesen sind. Aber irgendwie war das alles entfernt. Und irgendwie, ich musste ja auch nicht im Krankenhaus bleiben, ich konnte ja wieder nach Hause gehen. Nachdem ich dann selbst ein 3/4 Jahr im Krankenhaus war, mit Krebs, mit Chemotherapie, seitdem gehe ich anders ins Krankenhaus. Ich kann mich anders in die Situation von Menschen hineinversetzen, die schwer krank sind und die immer wieder zum Arzt müssen, unter Schmerzen leiden. Und manchmal ist es auch das, was Gott erreichen will. Und das geht auf keinem anderen Weg. Er kann uns das erklären, wir können es aber nicht verstehen. Und er möchte, dass wir Anteil nehmen, dass wir in der Lage sind, anderen Menschen zu helfen. Und er mutet uns das zu. Das sind auch nur ein paar mögliche Erklärungen, woher das kommen kann. Am Ende ist das vielleicht auch gar nicht wichtig, dass wir wissen, woher jetzt Krankheit oder Leid kommen, sondern mehr die Frage, wie gehe ich damit um? Und die Sache ist ja auch ganz klar. Wenn ich irgendwo leide, und so war es mit mir auch mit meiner Krankheit, der erste Weg sollte zu Jesus sein. Nicht überlegen, wie schlimm ist die Krankheit, welche ärztlichen Heilungsmethoden gibt es da, sondern zu Jesus zu kommen, Jesus die innere Angst zu sagen. Die Angst, wie wird das mit der Krankheit werden? Wird das immer schlimmer? Werde ich da Schmerzen kommen? Werde ich geheilt werden oder nicht? Zu Jesus zu kommen, ihm das auszuschütten und ihn einfach darum zu bitten, dass er eingreift. Und in manchen Fällen tut er das ja direkt. Und in anderen ist es so, dass du dann innerlich ruhig werden kannst, weil du merkst, du musst die Last nicht alleine tragen. Oder Jesus deine Perspektive etwas verändert, dass du nicht mehr nur auf die Krankheit schaust. Leute mit schwerer Krankheit besteht schnell die Gefahr, dass sich alles nur noch um die Krankheit dreht. Du denkst nur noch daran Tag und Nacht. In der Nacht wachst du auf und denkst an die Krankheit. Und dann braucht es diesen Perspektivwechsel. Und das kann dadurch geschehen, indem man Jesus einfach mal sein ganzes Herz ausschüttet. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. So habe ich das dann auch gemacht. Und das hat mich dann innerlich ruhiger gemacht. Auch dann zu lesen, wo so Zusprüche Gottes in der Bibel, wenn ich merke, er hat am Ende die letzte Macht. Er hat das letzte Wort. Es wird da nichts passieren. Oder dann andere Christen zu bitten, mitzubeten oder anderen Christen auch von diesem eigenen inneren Unruhigsein zu erzählen, Trost sich spenden zu lassen, solche Sachen. Sich auf andere Dinge zu konzentrieren, die Gott immer noch in meinem Leben erreichen kann, wo er für mich immer noch gebrauchen kann. Also dann nicht nur für meine Krankheit zu beten, sondern vielleicht auch die von anderen. Und plötzlich hilft mir das, nicht mehr so stark mich nur um meine eigene Sache zu drehen. Möglicherweise kennt ihr das bei so kleineren Dingen. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Du hast Zahnschmerzen oder Kopfschmerzen oder so etwas. Und umso stärker du an die Kopfschmerzen denkst, umso schlimmer werden die. Und dann kann es manchmal so sein, du bekommst einen Anruf und du hast ein richtig interessantes Gespräch und plötzlich merkst du am Ende des Gesprächs, ich habe gar nicht mehr an meine Kopfschmerzen gedacht, die sind plötzlich in den Hintergrund getreten. Oder du hast eine ganz wichtige Aufgabe, die musst du jetzt unbedingt erledigen und du bist so stark damit konzentriert, die Zahnschmerzen scheinen dabei zu verschwinden. Vielleicht nicht dauerhaft, aber manchmal ist das auch so ein Mechanismus, den Gott in seinem Leben gebrauchen kann, wenn wir uns für andere einsetzen oder für ihn einsetzen, dass das, was uns im Leben blockiert, was so und so stark vor Augen steht, dass wir anderes nicht mehr sehen können, dass das kleiner wird und in den Hintergrund tritt. Und hier heißt es, auch an Jesus festzuhalten, selbst wenn Schwierigkeiten kommen, sei es welche in der Gesellschaft, die uns eher emotional oder verstandesmäßig in Anspruch nehmen, oder seien es auch welche wie mit Krankheit, schwierigen Lebenssituationen, die echte Schmerzen und schlaflose Nächte auslösen, dass wir dann diesen Blick darauf haben. Und hier sagt Jesus ganz deutlich, ja, das ist das letzte Ziel, ich helfe dir schon jetzt hier auf der Erde. Alle eure Sorgen werft auf ihn, sagt der Apostel Petrus. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das hängt auch damit zusammen. Was aber eben auch darüber hinaus hilft zu sehen, was Jesus jetzt tut, das, was er in der Zukunft tun wird. Und wenn wir jetzt nur mal einen kurzen Blick, weil die Zeit ist dann ja auch begrenzt, aber wenn wir einen kurzen Blick mal darauf werfen, wie hier diese Stadt beschrieben ist, dann ist das ja ganz erstaunlich irgendwie nur. Also allein, wenn wir uns mal die Ausmaße dieser Stadt vor Augen führen, dann ist das ja so, da steht dann von 12.000 Stadien, Länge, Breite, Höhe. Also wenn wir uns diese Stadt anschauen, Länge, Breite, Höhe gleich, dann klingt das ja wie so ein Würfel. Wobei, rein mathematisch muss es nicht mal ein Würfel sein, es könnte ja auch eine Art Pyramide sein. Nicht? Dann ist die Höhe gleich und die Länge und Breite, es steht nicht genau, dass es ein Würfel ist. Aber so könnte man es sich vorstellen. Oder eben eine Pyramide, Höhe gleich Länge mal Breite. Wie es genau ist, vielleicht ist auch nicht ganz wichtig. Auf jeden Fall eine Stadt, 12.000 Stadien. Wenn ihr in eurer Bibel nachschaut, manche Bibel geben dann auch an, wie viel das denn in unseren Maßeinheiten sind, die wir heute benutzen. Und wenn ihr dann nachlest, dann stellt ihr fest, 12.000 Stadien sind 2.200 Kilometer. 2.200 Kilometer lang, breit und hoch. Hat es Jesu eine Stadt gegeben? Nie. Wenn ihr mal die Situation in Europa euch anschaut, dann nehmen wir mal die Hauptstadt, die relativ weit nördlich liegt, also so Stockholm, Schweden. Und dann siehst du eine Hauptstadt in Europa, die ziemlich weit südlich liegt, wie Rom, Italien. Zwischen Rom und Stockholm gibt es 2000 Kilometer, also 200 weniger. Und jetzt stell dir vor, eine Stadt, die so groß ist, von Stockholm bis nach Rom. Immens. Also die größte Stadt der Welt, habe ich auch extra mal nachgeschaut im Internet, größte Stadt der Welt einwohnermäßig und auch ausdehnungsmäßig soll Tokio sein. Also keiner weiß so ganz genau, wie groß die Stadt ist. Aber wenn ich das richtig nachgelesen habe, dann stand da irgendwas von 30 Millionen oder 35 Millionen oder so etwas nach der letzten Zählung. Es kommt jetzt darauf an, nimmst du die Kernstadt, die ist ein bisschen kleiner, oder das Großgebiet, also das Metropolgebiet, so nennt man das. Und die Ausdehnung, wenn ihr auf der Karte das anschaut, sind etwa 150 bis 200 Kilometer. Also mit all den Vororten und Nebenstädten und so. Du fährst 150 Kilometer durch eine riesen Stadt. Fast ein Viertel der Bevölkerung von Japan wohnt im Umfeld direkt von Tokio. Also nicht nur in der Stadt, sondern auch im Umfeld davon. Immens viel. Aber im Vergleich zu der Stadt, die Gott hier bauen wird, klitzeklein. Also denn was sind 150 Kilometer? 2200 Kilometer. Vielleicht sagt der ein oder andere auch, ich erlebe ja gar nicht so gern in der Stadt. Naja, das ist ja keine Stadt mit großem Lärm, keine Stadt mit Kriminalität, keine Stadt, in der Schmutz und Umweltverschmutzung und sonst was sind, keine Stadt, in der die Leute sich nerven, weil sie von Sünde gekennzeichnet sind, sondern eine Stadt, die durchdrungen ist von Jesus, durchdrungen ist von der Liebe Gottes. Und eine Stadt, in der eben kein Schmutz und Dreck ist, sondern da steht ja, alles ist prächtig und toll. Viele der Beschreibungen, wie das Gold, die Edelsteine, sind ja nur Bilder. Was ich damit sagen will, ist, der Johannes sieht diese Stadt, aber ihm fällt nichts Prächtigeres ein als die prächtigsten Sachen, die er auf der Erde je gesehen hat. Und das sind dann eben diese Edelsteine, das ist das Gold. Denn es wird ja kein irdisches Gold sein, es werden auch keine irdischen Edelsteine sein. Allein wenn du siehst, dass ein Tor, und da stehen ja auch die Ausmaße riesiger Tore, ein Tor ist eine Perle. Ja, so eine Perle gibt es ja gar nicht so riesengroß hier auf der Erde. Genauso wenig, wie es Gold gibt, was so rein ist, dass es durchsichtig ist. Und auch manche der anderen Edelsteine sind nicht genau so, wie sie in der Bibel beschrieben stehen. Also Johannes beschreibt eine prächtige Stadt in den Worten, wie es nichts mehr Besseres gibt, was er auf der Erde kennt. Aber das, was Gott da schaffen wird, das Gold, wird noch ein anderes Gold sein, als wir es hier jetzt haben. Und es werden ja auch noch Pflanzen sein. Es steht dann draußen vor der Tür, da der Stadt sind dann Bäume, die da sind. Also es wird irgendwie herrlich sein. Nicht, wie wir Städte heute kennen, mit all den negativen Seiten, die Städte eben auch haben können. Und das, wo der Johannes das sieht, ist einfach nur voll von Begeisterung. Und das, was ihn am meisten begeistert, ist nicht die Größe, nicht die Edelsteine, Das würden wir uns wahrscheinlich auch irgendwann mal dran gewöhnen. Also dann sagen, ach, schon wieder was aus Gold. Sondern was ihn am meisten begeistert, das ist da ist Gott gegenwärtig. Wir haben Gott dann nicht mehr nur, den wir vom Hörensagen kennen, den wir aus der Bibel kennen, den wir in manchen Situationen unseres Lebens näher erfahren, sondern wir haben dann plötzlich Gott gegenwärtig, der ständig da ist. Da steht dann auch, es wird keine Nacht mehr geben. Also das heißt, es ist auch nicht mehr so, dass wir sagen, okay, jetzt ausgeschaltet, jetzt sind wir da für uns alleine. Das würde ja auch bedeuten, irgendwie, wir brauchen vielleicht auch gar kein Schlafzimmer mehr. Übrigens, wenn wir jetzt näher schauen, es wird ja auch nicht mehr Mann und Frau in der Hinsicht geben. Es wird keine Familie mehr geben. Wir werden auch keinen Egoismus mehr haben. Wir würden uns miteinander verbunden fühlen. Wir werden keinen Neid mehr aufeinander haben. Wir werden keine Angst mehr haben darauf. All diese Sachen werden weg sein, weil die ja mit Distanz zu Gott zu tun haben oder in unserem Leben mit Sünde zu tun haben. Das alles ist weg in diesem himmlischen Jerusalem, was Jesus da mal aufrichten wird oder was er jetzt schon tut. Also er hat ja den Jüngern gesagt, dass er im Himmel Wohnungen vorbereitet. Und das sind ja dann Wohnungen hier im himmlischen Jerusalem, was nur die besuchen dürfen, was da ja deutlich drin steht, die im Buch des Lebens stehen. Dann sind auch noch solche Bilder darin. Ich will euch zu trinken geben von diesem ewigen Wasser, wo ihr nie mehr Durst habt. Also, und da merken wir plötzlich, oh, das ist ja genau das, was er der Frau am Jakobsbrunnen versprochen hat. Wenn du willst, dann kann ich dir Wasser geben, wo du nie mehr Durst hast. Durst ist ja hier gemeint, nicht nur von dem, was wir trinken, sondern überhaupt, dass wir uns nach Dingen sehnen, die wir nicht haben, dass wir uns dann leer fühlen, dass wir merken, wir brauchen dann noch mehr, dass das alles wegfallen wird, weil dann unser Herz genau das bekommt, was wir eigentlich im tiefsten Inneren wünschen und brauchen, von dem Gott weiß, dass wir es brauchen und dass wir es uns wünschen. Aber dass das dann hier in dieser letzten Zeit kommt, also dass wir uns darüber freuen können. Ich möchte euch diesen Blick mitgeben. Habe ich euch jetzt etwas hier beschrieben, beziehungsweise Johannes hat das beschrieben, weil das ist auch manchmal, was wir brauchen, den Blick darauf, wohin will Jesus uns denn führen? Jesus will uns nicht dahin führen, nur dass du den nächsten Tag bewältigst oder dass du die nächste Krankheit bewältigst. Es wird auch die nächste Schwierigkeit kommen. Und das ist kein Zusammenbruch Jesu, zeigt auch nicht seine Entfernung, zeigt auch nicht, dass es zu klein für ihn ist. Deshalb richte deinen Blick nicht nur auf die Probleme, sondern richte sie auf den Problemlöser. Richte deinen Blick nicht nur auf die Probleme, sondern auf das, was nach den Problemen kommt und was das eigentliche Ziel deines Lebens ist, denn das kann motivierend sein. Wie ich das vorhin im Bild gesagt habe, schau nicht nur auf die Steine, die du gerade aufbauen musst oder den Betonmischer, schau auf das Haus, was hinter da stehen soll. Und hier ist dann noch ein größeres Ziel, was noch weiter in der Zukunft liegt als das des Bau eines Hauses. Aber genauso braucht es das, was wir manchmal eher ein konkretes Problem überwinden können, wenn wir sehen, wohin uns Jesus führen will und dass er dann langfristig gesehen all auch die Sachen, die uns jetzt niederdrücken, bewältigen wird. Wenn wir immer hoffen, dass das sofort kurzfristig passiert, dann kann uns ja das sogar eher niederdrücken, weil wir nämlich ein falsches Bild von Jesus haben, der jedes Problem sofort aus dem Weg räumt, was er nicht versprochen hat und was er eben auch in der Realität nicht tut. Aber wo er bei uns ist, uns nicht alleine lässt, ich habe euch ja gesagt, er wird die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, er wird die Sachen letztendlich beseitigen, häufig schon auf der Erde, in jedem Fall dann in der Ewigkeit, wenn wir bei ihm sind. Und er hat einen Ort vorbereitet, der uns hier am ausführlichsten in der Bibel beschrieben wird, der einfach nur herrlich und prächtig sein wird durch Abwesenheit von Sünde, von Leiden, von Tod, von Krankheit, von all den Dingen, was wir jetzt nur stückweise erleben, was wir dann aber in vollkommener Weise erleben können. Und dieser Blick hilft uns, wenn wir uns den gegenseitig immer wieder zusprechen, hilft uns mit den kleineren Problemen, mit denen wir immer wieder im Alltag konfrontiert werden, hinauszugehen. So, und an der Stelle mache ich, weil jetzt die Zeit ja um ist, auch einen Punkt und zumindest für heute mal Schluss. Ich hoffe, dass da ein paar Punkte drin sind, die Jesus auch benutzt, um dich anzusprechen, zu bestätigen, zu ermutigen, einen Blickwechsel zu bewirken, weg von deiner Situation, deinen Problemen. Wenn du in keinem bist, dann hab den Blick auf andere Geschwister, die gerade in schwierigeren Lebensphasen sind. Wende dich ihnen zu, bete für sie, ermutige sie, hilf du ihnen, einen Blick zu bekommen über die momentane Situation hinaus auf Jesus und auf das, wo uns Jesus eigentlich hinführen will, was er eben auch beschreibt, selbst wenn wir es uns nur teilweise vorstellen können, weil eben diese Ewigkeit Gottes so ganz anders sein wird als das, was wir bisher hier auf der Erde erlebt haben. Amen.